Ja, dann heiße ich Sie recht herzlich willkommen zur Nachmittagsvorlesung beim letzten vorweihnachtlichen Termin in unserem Zyklus. Und ich darf einleitend gleich sagen, dass das, was ich der Vormittagsvorlesung rund um die ethnologische Friedensforschung von Ihrer Seite gesehen habe, wie auch das, was ich von Seiten der Tutoriumsbeiträger gesehen habe, durchaus Anlass für Lob und Anerkennung von meiner Seite für Sie. Ich denke, dass Sie sehr gute und äußerst vorlesungsrelevante Leistungen erbringen. Und das ist nicht selbstverständlich. Also danke und Lob. In der heutigen Stunde möchte ich einen großen Schritt weitergehen und von daher hoffe ich, ein weiteres Mal auf konzentrierte Aufmerksamkeit und Mitarbeit. Wir wollen ja doch das Ganze, um das es uns hier geht, über allen Details nicht aus dem Auge verlieren. Und weil wir vor einer mehrwöchigen Pause bis 15. Jänner stehen und uns daher fast einen Monat lang nicht sehen werden, habe ich mir dort noch einmal, wie schon des Öfteren während dieser Vorlesung, mit einer meiner beliebten und anschaulichen Grafiken Ihre Aufmerksamkeit auf das Ganze zu richten, nämlich auf die gesamte Entwicklung der Geschichte der sozialen und kulturellen Anthropologie, die im angelfohlenen und frankophonen Raum werden uns hier in dieser Vorlesung befassen. Und dieses Ganze, wenn Sie sich erinnern, war gruppiert um zwei Wänden. Ja, die hier mit Wendenlinien plastisch und anschaulich dargestellt sind. Vor dieser ersten Wende hatten wir den Evolutionismus als die große Theorie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die noch die gemeinsamen Anliegen von Natur- und Sozial- und Kulturwissenschaften vertrat. Nach dieser Wende, die eben Abwendung vom Evolutionismus markiert, kommt es im Großen und Ganzen zu zwei verschiedenartigen Meistererzählungen, wenn Sie so wollen, im 20. Jahrhundert, einer eher soziologischen oder sozialwissenschaftlich orientierten Meistererzählung von sozial- und kulturanthropologischer Theorieentwicklung im europäischen Bereich, inspiriert vom diesbezüglichen Gründervater Emil Durkheim, aber in viel stärkerem Maße in beiden sozialwissenschaftlich, auch in Europa mit inspiriert von zwei anderen Denkern, die wir nur ganz am Rande hier streifen können, weil sie eben nicht Ethnologen sui generis sind, nämlich mitgeprägt ist diese europäische sozialwissenschaftliche Meistererzählung im 20. Jahrhundert nicht nur von Durkheim, sondern auch von Max Weber und Karl Marx. In Nordamerika kommt es demgegenüber zu einer ganz anderen Art von Abwendung vom Evolutionismus, nämlich der kulturrelativistischen, die auf den Vorbild-Approach hinorientiert ist, also eine stärkere Einheit zwischen Naturwissenschaften und Humanwissenschaften bewahrt, als das in Europa der Fall ist, dabei aber nicht eine sozialwissenschaftliche, sondern eher eine historisch diffusionistische und stark kulturrelativistische Komponente weiterführen. Das war mal der Ausgangspunkt. Wir waren zuletzt bei der französischen Entwicklung in die Generation der soeben allmählich in Pension gehenden Forscherinnen und Forscher vorgedrungen und hatten hier in der Nachfolge von Claude-Louis Gros und Louis Dumont, Maurice Baudelier, François Eric hier und Anne-Claire Bergeland. Die zählen bereits zu jener Generation, die aktiv am Beginn der zweiten Wende arbeitet. Und diese zweite Wende sagt Schluss mit den ganz großen Welterklärungstheorien. Wir müssen irgendeine Art von Mittelweg finden zwischen der Analyse der ganz kleinen Details und unserem wissenschaftlichen Anspruch nach großen Erklärungsmodellen? Die Antwort wird im Zuge dieser zweiten Wende auf ganz verschiedenartige Weise gegeben. Wir werden uns am Ende dieser Vorlesung, wie ich hoffe, kurz auch damit noch befassen. Im kritischen Bereich waren wir zuletzt analog zur Generation von Moss und Van Gennep über die Gründerväter Malinowski und den viel stärker als Malinowski von Dürkheim beeinflussten Radcliffe Brown zur Diskussion einer österreichisch-ungarischen Komponente vorgedrungen. Innerhalb der britischen Anthropologie und bestimmter erster Momente des Wandels. Was uns heute beschäftigen wird, das ist die große Figur, die, wenn man so will, the Golden Age of British Social Anthropology ausmacht, nämlich Sir Ernest Pritchard und seine unmittelbare Schülergeneration. Mit denen werden wir uns heute befassen, ja, mit diesen drei. Die insgesamt, wenn man so will, eher den orthodoxen Strang der heute auch noch existierenden Variante von British Social Anthropology repräsentieren. In der ersten Hälfte der nächsten Stunde, Mitte Jänner, werden wir uns mit zwei anderen Strängen der auch heute noch relevanten Traditionen von British Social Anthropology auseinandersetzen, die ungefähr zeitgleich einsetzen. Das ist einerseits die sehr einflussreiche sogenannte Manchester School, einen eher interaktionistischen Ansatz verfolgt, und andererseits die Tradition von britischen Strukturalisten. Wir sind in der Folge, nicht heute, Sir Edmund Leach und Rodney Needham zu nennen, unter anderem. Damit sind wir auch in diesem Bereich in etwa bis zur zweiten Wende vorgedrungen, vor allem mit den jüngeren Vertretern der Manchester School. Während die Generation der Goodies und Gellers und deren Schüler eher als konservativ, theoriekonservative Forscher dieser zweiten Wende ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Bitte. Da steht interaktionistisch und da steht British Structuralism. Und diese beiden Herren heißen Jack Woody und Ernest Gellner, die kommen heute ohne Zeit. Wir werden uns daher im Jänner hauptsächlich mit den amerikanischen Entwicklungen befassen und dabei, wie ich hoffe, vordringen bis zu den schon Anfang dieses Semesters angesprochenen jüngeren Vertretern der letzten Generation von Innovatoren wie Eric Wolf, wie Marshall Salins und wie den feministischen Anthropologen, die vor allem im US-Bereich tätig waren und die dann dort das Pendant der Generation, die die Wende initiiert oder mitträgt, darstellen werden. Das ist also unser Programm für die nächste Zeit und ein Rückblick darauf, wo wir herkommen. Wo kommen wir her, wohin gehen wir, sind immer Grundfragen der Menschheit und daher auch in einer Vorlesung wie dieser durchaus angebracht. Daher mein Versuch, sie immer wieder auch zwischendurch zu beantworten, damit sie wissen, wo wir uns gerade befinden und wie es in etwa weitergeht. Damit komme ich bereits zum schon angesprochenen Sir Ernest Pritchard, der rund um die späten 30er und vor allem im gesamten 40er und frühen 50er Jahre nicht nur der führende Anthropologe Großbritanniens ist, sondern, ich hatte es schon mal angedeutet, auch die Kernfigur dessen, was man völlig entspannt als The Golden Age of British Social Anthropology bezeichnen kann und soll. Weil tatsächlich zwischen den 30er und den mittleren 50er Jahren die britische Sozialanthropologie auch im Konzert der internationalen Ethnologie und Anthropologie einfach die führende Kraft darstellt. Wenn die letzten 20, 25 Jahre des 20. Jahrhunderts eher eine frankophon orientierte Sache waren, innerhalb der internationalen Sozial- und Kulturanthropologie, dann sind die Jahre davor in sehr, sehr starkem Ausmaß eine britisch geprägte Sache, insofern hier die Standards gesetzt werden. Für gute Arbeiten, für vorbildhafte Arbeiten, mit allen Mängeln und Schwächen, die natürlich auch diese vorbildhaften Arbeiten in ihrer Zeit hatten. Evans Pritchard kommt direkt aus der Schule der Gründerväter der Social Anthropology. Er hat von Malinowski das große Primat auf ethnologische Feldforschung übernommen und er hat zugleich auch von Radcliffe Brown das Interesse an Theorien und Theorienbildung übernommen. Er führt das, wenn Sie so wollen, erst zu einer Synthese, was diese zwei widersprüchlichen Köpfe irgendwie doch unvereint gelassen hatten. Und jede einzelne der hier angeführten Arbeiten ist eigentlich als Klassiker der internationalen Anthropologie von daher anzusprechen. Man muss dazu sagen, dass Evans Pritchard selber ein Mensch war, der sich sehr stark gewandelt hat im Laufe seiner intellektuellen und wissenschaftlichen, auch im Übrigen seiner spirituellen Entwicklung. Das spricht, finde ich, für ihn und nicht gegen ihn. Das führt aber dazu, dass viele seiner Schüler und Studenten untereinander dann oft in heftige Polemiken eingetreten sind, wer jetzt seinen oder ihren Lehrer besser verstanden hat. Und das war gar nicht immer nur sozusagen bedingt durch die unterschiedlichen Standpunkte der Schüler selbst, sondern auch mitbedingt dadurch, dass der eine Schüler halt den Evans Pritchard in einer anderen Phase des Evans Pritchard als Lehrer hatte, gegenüber der anderen Schülerin, die ihn eben in einer späteren Phase, wo er schon wieder andere Akzente setzte, zum Lehrer hatte. Sodass bald in der Schülergeneration und Schülerinnengeneration über ihn gesagt wurde, everybody has his or her own EP. Und EP ist auch in der Regel der Term of Reference, mit dem man über Evans Pritchard in der Ethnologie spricht. Das sagt kaum jemand außer in formalen Vorträgen wie ich hier Evans Pritchard, sondern die meisten sagen wirklich nur EP, so wie Neuguinea-Ethnologen untereinander nie Neuguinea sagen, sondern immer nur PNG. Ist das auch hier der Fall? Das nur am Rande. Aber natürlich können Sie sich bereits auf Kongressen damit gut und professionell bewegen, indem Sie zum Beispiel EP sagen. Seine erste große Studie führte Evans Pritchard Ende der 30er Jahre bei den Asande des nördlichen Kongo, ehemaliges Zaire, und des südlichen, des nördlichen Kongo und des südlichen Uganda durch. Die Arbeit unter den Asande ist auch für unser Institut sehr wichtig und maßgeblich gewesen, insofern nämlich, als Kollege Manfred Kremser und Kollege Arnim Prinz ja bekanntlich ihrerseits ihre erste und noch dazu gemeinsame Feldforschung über Magie und Hexerei ebenfalls bei den besagten Asande durchführten und sie viele ihrer Feldforschungsergebnisse, die bei beiden in ihre Dissertationen Anfang der 70er Jahre mündeten, noch vor seinem Ableben mit dem alten, aber durchaus nicht senilen Evans Pritchard ausführlich diskutierten und da sehr viele interessante Anregungen, Gemeinsamkeiten mit ihm feststellen konnten. Obwohl der Ansatz natürlich ein sehr verschiedener letztlich ist, weil es Evans Pritchard schon um etwas anderes geht, als es Manfred Kremser
und einem Prinz 30 Jahre später ging, als er sich mit demselben Thema, Hexerei, bei derselben Gruppe Assemble befasste. Für Evans Pritchard ging es primär darum zu zeigen, dass Hexerei und Magie nur aus einer sehr säkulären und pragmatischen westlichen Sicht etwas Irrationales darstellen, während sie im örtlichen Kontext, sobald man mal die Rahmenbedingungen verstanden hat, etwas durch und durch Kohärentes und Rationales sind. Ein kohärentes und rationales System von Vorstellungen und Praktiken, die eine bestimmte Logik haben, die in sich vernünftig und zweckorientiert sind. Und das war in den späten 30er Jahren, in halb Europa ist der Faschismus bereits an der Macht. Überall herrschen Kolonialmächte. Das war für die damalige Zeit eine durchaus fortschrittliche und aufklärerische Aussage. Hexerei und Zauberei unter afrikanischen Lokalgesellschaften sind nichts Rückständiges, sind nichts Irrationales, sondern sie folgen einer kohärenten, inneren, zweckorientierten Logik. Das ist die Grundaussage bei Evans Pritchard. Einen guten Teil dieser Grundaussagen haben Elke Mader und ich im Übrigen auch in der Einleitung unseres kürzlich erschienenen Bandes Metamorphosen der Natur verarbeitet, wo wir mit der Elefantenmetapher arbeiten und wo es darum geht, darzulegen, dass unter bestimmten Bedingungen ein Elefant, der in einen Garten einbricht, in Sri Lanka, wenn das der Angehörige eines bestimmten buddhistischen Ordens etwa ist, dem das passiert, zu Demut und Einkehr bei den Betreffenden führen kann, wenn der Elefant auf einer Ranch in Südafrika im Jahr 1954 einbricht, dann wird der Rancher nicht so sehr mit Demut und Einkehr reagieren, sondern wird zu seiner Flinte greifen und den Elefanten abschießen und dann den nahegelegenen Naturschutzpark klagen, dass er nicht aufgepasst hat auf seine Elefanten. Und drittens kann es sein, dass wenn dasselbe bei den Asande im Jahr 1870 passiert und dieser Asande kein Angehöriger einer Oberschichtfamilie ist und wenn dieser Asande außerdem währenddessen die ganze Zeit über mit seinen ungefähr gleichgestellten Nachbarn ohne dies im Streit steht, unter solchen Voraussetzungen kann es also sehr wohl sein, dass die Reaktion dieses Asande dann weder die des Ranchers ist, den Elefanten abknallen und den Naturschutzpark klagen, noch die des Yogi in Sri Lanka, innere Einkehr und Demut, was habe ich nur falsch gemacht, sondern die ist, dass er den Nachbarn attackiert und möglicherweise umbringt, weil der ihm per Zauberei diesen Elefanten in den Garten geschickt hat. Diese Logik, die also unter den Asande wie unter anderen afrikanischen Bevölkerungsgruppen unter bestimmten Wenn-Dann-Umständen zum Vorwurf der Zauberei, zur Gegenreaktion auf Zauberei führt und die in sich völlig rational ist, die zeigt Evans Pritchard hier an. Und dass das bis heute eine bahnbrechende Arbeit ist, wo seither natürlich viel, viel mehr und detaillierteres auf dieser Grundlage über Zauberei und Hexerei geschrieben wurde. Das, meine ich, zeigt sich Etwa auch, wenn man sich ein so verheerendes Phänomen wie AIDS in Afrika südlich der Sahara ansieht. Ich war im August auf diesem World Summit for Sustainable Development in Südafrika und habe dort nicht nur Gelegenheit, darüber zu referieren, was die Ethnologie in all diesen Zusammenhängen beizutragen hätte. Ich habe auch Gelegenheit gehabt, mit den Gesundheitsverantwortlichen von Mosambik und von Südafrika selbst mich sehr ausführlich zu unterhalten, die damit konfrontiert sind, dass in großen Landesteilen verheerende und seit Jahren wütende AIDS-Epidemien ganze Landstriche entvölkern und dazu führen, dass ganze Dörfer von Kindern geführt werden, weil die Eltern längst von AIDS hinweggeraten sind. Im Übrigen auch einige Kolleginnen unter den Diplomantinnen arbeiten zu diesen Themen und halten sich dort genau auch zu diesem Zweck jetzt auf. Warum ich Ihnen das hier erzähle, hat damit zu tun, dass sowohl die mosambikanischen wie die südafrikanischen Referenten darauf hinweisen, dass man AIDS in südlichen Afrika etwa überhaupt nicht auch nur angehen kann, weder auf der örtlichen Ebene noch auf der Ebene des staatlichen Gesundheitswesens, ohne sich intensiv und sehr respektvoll mit dem Phänomen der Hexerei auseinanderzusetzen. 10, 15 Jahre von AIDS-Programmen seit Anfang der 80er Jahre haben ausschließlich mit Public Health operiert und versucht, ja, mit Zeigefingern Gesundheit und Hygiene und Vorsicht und Aufklärung zu unterrichten nach westlichen Standards. Das hat null gefruchtet, deswegen, weil etwa auch die Verbreitung von AIDS mehrheitlich immer als wahrscheinlich mit Hexerei verbunden aufgefasst wird. Und ebenso der Umgang mit AIDS von vielen so aufgefasst wird, dass es nur durch Gegenzauber und durch gute magische Praktiken ausgetrieben werden kann. Und daher sind jetzt etwa im südlichen Afrika intensive Programme im Gange, die zusammen mit jenen, die die Politik früher verteufelt hat, nämlich den einheimischen Heilern, stattfinden und die zusammen mit jenen durchgeführt werden, die die Politik und viele Einheimische früher auch sehr skeptisch betrachtet haben, nämlich den Ethnologinnen und Ethnologen. Sie haben also gemeinsame Programme von einheimischen Hexen und Zauberern mit Ethnologen und Ethnologinnen und Verantwortlichen der örtlichen Gesundheitsbehörden, die jetzt das erste Mal schrittweise in größeren Teilen Südafrikas und kleineren Teilen Mosambiks erfolgreich der Seuche AIDS entgegentreten. Und da, meine ich, liegen auch enorm wesentliche praktische Anwendungen dessen, was die Ethnologen können und verstehen, dass eben Hexerei und Zauberei a priori nicht als etwas Auszumerzendes und Rückständiges anzusehen sind, sondern als etwas, das ganz einfach Realität hat, sobald es für die Betroffenen Realität ist, ob es einem gefällt oder nicht. Und dafür hat Evans-Pritchard, wie ich meine, ganz entscheidende Grundlagen in seiner ersten frühen großen Arbeit gelegt. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt, den wir schon ein paar Mal kurz angesprochen haben, aber ausführlich in der Vorlesung über ethnologische Friedensforschung diskutiert haben, neben dieser neuen Sicht auf die Rationalität von Hexerei und Zauberei, ist bei Evans-Pritchard gegeben durch seine Betonung und Herausarbeitung des Modells von segmentären Gesellschaften. Segmentär. Dieser Gesichtspunkt ist besonders wichtig in seinen beiden Arbeiten von 1940 und 1951, The Nuer und The Sanusi of Cyrenaica. Ich darf Sie übrigens darauf hinweisen, dass das Buch über die Asande, Hexerei, Orakel und auch auf Deutsch als Hexerei, Orakel und Magie bei den Sande bei Surkamp in einer recht guten Übersetzung 1978 erschienen ist und dass nur der Klassiker unter den Monographien in der Ethnologie und Anthropologie 1940 bei Oxford University Press erschienen ist. Wie gesagt, neben den Trobriand-Monographien von Malinowski, die eigentlich immer so themenspezifische einzelne Bücher sind, die Argonauten, das Geschlechtsleben und so weiter, ist The Lure von Evans Pritchard die klassische ethnologische Monographie, wo ein voll in einem Band kurz und bündig abgehandelt wird, etwas, das man seither oft und mit Recht kritisiert hat, halten wir, nachdem wir gerade voll des Lobes über EP waren, anhand der Nur zunächst einmal die Kritiken auch fest. Die Kritiken, die die klassische ethnologische Monographie vom Typus der Nur kritisieren und vor allem seit der zweiten Wende besonders stark kritisieren, sagen, da wird eine Bevölkerungsgruppe so dargestellt, als wäre es ein homogener Block. Nur, obwohl es da verschiedene Schichten, verschiedene Geschlechter, verschiedene Altersgruppen und daher auch völlig verschiedene Interessen innerhalb dieser Gesellschaft gibt. Dieser homogene Block ist eine Fiktion, in Wahrheit ist da sehr viel Widersprüchliches und Gegensätzliches auch im Inneren dieser Gesellschaften drinnen, dass durch diese Art der klassischen Monographie zu kurz kommt. Das halte ich für berechtigt, diese Kritik. Die zweite Kritik sagt, The Nur handelt Lokalgesellschaften ab, als wären sie alleine auf der Welt. Während die Nur, die der Evans Pritchard 1940 in seiner Publikation beschreibt, und in den 30er Jahren besucht hat, natürlich seit mindestens 50 Jahren schon unter dem britischen Kolonialismus lebten und auf der anderen Seite der Grenze mit anderen Kolonialismen konfrontiert waren. Also waren sie letztlich eingebunden in ein riesiges globales Weltsystem, schon damals. Und die Darstellung der klassischen britischen Sozialanthropologie, kleine, isolierte, von der Welt abgeschottete Einheiten, so darzustellen, als befinden wir uns im Jahr 1213, ist eine Fiktion von der regionalen Seite her, aber auch von der zeitlichen Seite her, weil sie nämlich etwas als statisch darstellt, was sich doch längst im Zuge dieser Einbindung in große überregionale Zusammenhänge längst verändert hat. Das ist ebenfalls richtig, also alle drei Punkte, die Kritik einer statischen Darstellungsweise, die Kritik einer abgeschotteten Darstellungsweise und die Kritik einer in sich kompakt und homogenen Darstellungsweise sind berechtigt, wenn es um diese klassischen ethnologischen Monographien vom Typus der Social Anthropology geht. Mehr oder minder berechtigt, aber im Großen und Ganzen sind sie berechtigt. Dennoch enthalten viele dieser Monographien Wertvolles. Ich habe bereits bei We the Tikopia von Raymond Firth darauf hingewiesen, wie etwa der Prozess des Wandels anhand der einheimischen Wirtschaftsstrukturen hier sehr wohl auch angesprochen wird. Und hier bei den beiden Hauptmonographien von Evans Pritchard, The Lure und Sanusi of Cyrenaica, geht es mir darum, Ihnen dieses wichtige ethnologische Theorienelement der segmentären Gesellschaft nahezubringen, das in The Lure enthalten ist. Vor Studien zur segmentären Gesellschaft, wir hatten darauf hingewiesen, kamen schon von Emil Durkheim, in seinem Verweis darauf, dass es da in den nicht so industrialisierten, nicht so arbeitsteiligen Gesellschaften trotzdem etwas gibt, das die Gesellschaft zusammenhält und ihr Kohärenz gibt. Und andererseits lagen vor Studien bei Radcliffe Brown bereits vor, insofern ihn eben interessierte, wie funktionieren denn staatenlose Gesellschaften, wenn es keinen Staat gibt, der die Gesellschaft zusammenhält, was ist das denn dann? Und der diesen Gedanken der Segmentierung aufgegriffen hatte. Bei den Nur, nämlich bei der Publikation oder Nur von Evans Pritchard, wird diese Frage präzisiert und erhält eine erste wichtige Teilantwort. Im Prinzip lautet die Teilantwort, dass es sich in weiten Teilen Afrikas bei den staatenlosen Gesellschaften eben um solche typisch segmentäre, tribale Gesellschaften handelt, in denen die Gesamtgesellschaft in gleichwertige Subsegmente gegliedert ist. Diese Subsegmente und Segmente halten einander, wenn man so will, in Schach. Sie halten einander in Schach, nicht nur durch Drohung und die Möglichkeit von Gewalt, sondern auch durch Kooperation. In diesem Zusammenhang prägt Evans Pritchard auch den Begriff der strukturellen Relativität und greift damit mit diesem Verweis auf den Strukturbegriff schon auch seinerseits das Durkheimsche Erbe einer Betonung von strukturellem auf. Diese strukturelle Relativität besagt, dass es jeweils auf die konkrete Konstellation drauf ankommt, in solchen segmentären Gesellschaften, um damit festgestellt werden kann, zu welcher Unter- oder Obergruppe ich gerade gehöre. Das meint Evans Pritchard mit der strukturellen Relativität. Also nochmals, es kommt auf die jeweilige Konstellation darauf an, es kommt auf die jeweilige Konstellation an, damit festgestellt werden kann, zu welcher Unter- oder Obergruppe ich in einer gegebenen Situation gerade gehöre. Das wollen wir jetzt ganz kurz nochmals in der Vormittagsvorlesung, hatten wir es schon mal andiskutiert, veranschaulichen. Also der Blick von oben, idealtypisch auf eine sekundäre Gesellschaft, besagt, das ist die Gesamtgesellschaft oder nur. Diese Gesamtgesellschaft besteht im Prinzip aus Segmenten, die zueinander alle gleichwertig sind und sich alle auf einen gemeinsamen Ahnen oder Ahnen, im Fall der Nur ist es ein Ahne namens Alpha, berufen. Schauen wir auf das Ganze nicht von oben, sondern von der Seite, im Querschnitt, und stellen dasselbe nochmals fest. Es gibt also da so und so viele Segmente der Gesellschaft der Nur, die sich alle auf Alpha beziehen und damit als zugehörig zu den Nur. Solchermaßen gibt es also ein großes Segment A. Dieses große Segment A teilt sich wiederum in mehrere Subsegmente, die wir A1 bis A4 nennen. Und da drüben teilt sich das Segment D in die Subsegmente D1 bis D4. Und dann gibt es mindestens noch zwei weitere, wenn nicht mehr, Unterebenen. Sodass die Angehörigen von A1 zumindest gegliedert sind in die Untergruppen A, klein A1 und klein A2.
So oder so ähnlich lassen sich diese Untergruppen bezeichnen. Wir haben also hier groß A1 zerlegt in klein A1 1 und klein A1 2 und groß D4 zerlegt in klein D4 1 und klein D4 2 zum Beispiel. Ja? Das ist der Fall. Der Punkt, um den es geht, ist, dass ein Individuum zum Beispiel das Individuum Mangu, das zur Gruppe A1-2 gehört, dann, wenn es einen Riesenkonflikt gibt, der quer durch die ganze Asande-Gesellschaft geht und in der die Gruppe Groß Dora gegen die Gruppe Groß A antritt, dass er in einem solchen Fall natürlich primär als Angehöriger der Gruppe A Groß A in Erscheinung zu treten hat und dort unter Umständen zu kämpfen hat oder Nachschub zu besorgen hat oder sonst irgendwelche, im Fall militärischen Leistungen für seine Gruppe Groß A zu liefern hat. Wenn es auf der anderen Seite darum geht, dass Mangus Kleingruppe, Klein A1-2, eine große Kooperation zur Anlage von Bewässerungsrinnen durchzuführen hat mit der benachbarten und verwandten Gruppe A1-2, oder aber wenn seine Gruppe mit dieser Gruppe in Fehde liegt, dann gehört er natürlich zu dieser Kleingruppe und hat dementsprechende Kooperationsaufgaben oder Fehdeaufgaben gegenüber dieser anderen Gruppe durchzuführen. Das ist das Prinzip der segmentären Logik, das nicht sehr schwer zu durchschauen ist und das Sie im Prinzip auch bei Fußballanhängern finden können, wenn Sie einmal für den Bezirksverein und das andere Mal für die Nationalmannschaft sich erhitzen. Aber der Vergleich hinkt wie so manches bei Vergleichen. Deswegen will ich diese Metapher nicht zu sehr strapazieren. Ein wichtiger Punkt hier ist also tatsächlich, dass sich diese Verschachtelung und dieses Nesting, wie es Edward Spitzer bezeichnet, also die kleinen Gruppen eingeschachtelt sind in größere Gruppen und diese wiederum, dass dieses Nesting dazu führt, dass es die Logik eines sozialen Systems abgibt, in dem es eben keine zentralen Einheiten notwendigerweise gibt, die Recht und Ordnung aufrechterhalten. Das ist die klassische Logik, vor allem unter agrarischen und nomadischen Gesellschaften, wie man ohne Staat und ohne Polizei und ohne Bürokraten auskommen kann. Zwei Punkte gehen Hand in Hand mit dieser Überlegung zu segmentären Systemen. Das eine ist, dass hier fast immer irgendeine Art von Abstammungsideologie notwendig ist, um diese zeitliche Tiefe zu konstruieren. Wir stammen alle von irgendwem gemeinsam ab. Das muss nicht patrilinear sein, das kann auch matrilinear sein, aber es muss fast durchwegs unilinear sein, also nach der einen von beiden Möglichkeiten hin orientiert sein, weil nur unilineare Abstammungsideologien eine größere zeitliche Tiefe erlauben. Bilaterale Abstammungsideologien ergeben schon in der nächsten und übernächsten Generation so viele Menschen, dass man sich dann in der siebten Generation einfach nicht mehr alle merken kann. Daher gehen segmentäre Systeme sehr oft, aber nicht unbedingt zwingend, aber sehr, sehr häufig statistisch gesehen mit unilinearen Deszendenzsystemen Hand in Hand. Hier gibt es einen systematischen
wenn auch nicht hundertprozentigen Zusammenhang, also zwischen der Ordnung der Verwandtschaft und der Ordnung der Gesamtgesellschaft. Es scheint schon jetzt wichtig zu sein, obwohl wir bei Ernest Gellner darauf noch einmal ausführlicher zu sprechen kommen, es scheint schon jetzt für mich wichtig, es Ihnen zu vermitteln, dass wir solche segmentären Gesellschaften im Bereich von Wildbeutern, also von Jäger- und Sammlergesellschaften, so in der Regel ganz selten bis fast überhaupt nicht vorfinden. Ja, die sind anders organisiert, in Form von viel flexibleren, weniger straff durchkonzipierten Lokalgruppen, die sich über viel größere Flächen auch ausdehnen und zusammenziehen können. Wenn man will, viele haben das so getan, zum Beispiel auch Marshall Salins in seinen Arbeiten über die Original African Society, die wir schon mal erwähnt hatten, dann kann man die Organisation, die Sozialorganisation der Wildbeutelgesellschaft als Band bezeichnen. Das hat seine Entsprechung nicht im deutschen Wort für Kapelle, sondern im deutschen Wort für, im altertümlichen deutschen Wort Horte. Aber Band ist noch immer sozusagen der stehende Begriff für das Gegenstück zu segmentären Gesellschaften der Wildbeutelgesellschaften, nämlich die Art der Organisation einer staatenlosen Gesellschaft.